Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt ihr heute Silke Hane. Schönen guten Tag. Bei gleich drei DAX-Konzernen gab es heute Razzien: Continental, Volkswagen, Wirecard. Ein gerade erst aufgedeckter und ein schon jahrelang laufender Wirtschaftsskandal stecken dahinter. Wir berichten. Außerdem schauen wir auf die Jugendarbeitslosigkeit, die nach dem Wunsch der EU nicht wieder auf Höhen wie zu Zeiten der Finanzkrise steigen soll. Razzia also bei Wirecard. Heute ist die Staatsanwaltschaft erneut in Aschheim bei München angerückt, um Beweismaterial in dem gigantischen Bilanzskandal zu sichern. Die Straftaten, wegen derer ermittelt wird, werden unterdessen zahlreicher. Hintergründe von Margit Ziller.
Inzwischen wird auch wegen möglichen Betrugs ermittelt, wegen des Verdachts der Bilanzfälschung und Marktmanipulation. Einige Dutzend Staatsanwälte, Polizisten und Computerfachleute durchsuchten außerdem 4 weitere Gebäude in München und Österreich, angeblich auch den Wohnsitz des früheren Chefs Markus Braun in Wien. Die heutige Razzia war deutlich größer als die am Firmensitz Anfang Juni. Es geht jetzt darum, Beweise für Scheingeschäfte im Mittleren Osten und in Südostasien zu finden. Der Österreicher Jan Marschalek, der zuletzt für diese Region zuständig war, ist offenbar in Asien abgetaucht. Unterdessen hätten sich zahlreiche Interessenten beim vorläufigen Insolvenzverwalter Michael Jaffe gemeldet, die Teile des zahlungsunfähigen Konzerns übernehmen wollen. Bei dieser Zerlegung sollen Investmentbanken helfen. Oberstes Ziel sei es jetzt, den Geschäftsbetrieb der einzelnen Konzerngesellschaften im In- und Ausland aufrechtzuerhalten. Der Aufsichtsrat von Wirecard hat Markus Braun nun auch offiziell fristlos entlassen.
Margit Ziller über jüngste Entwicklungen bei Wirecard. Wir bleiben beim Thema, denn in Berlin ging es heute vor dem Finanzausschuss des Bundestags nochmal um die politischen und auch regulatorischen Folgen des Wirecard-Skandals. Zu Gast Felix Hufeld, der Chef der Finanzaufsicht BaFin. Die war zwar nicht für die Aufsicht über den ganzen Wirecard-Konzern zuständig, aber eine der heute aufgeworfenen Fragen ist: Warum eigentlich nicht? Johannes Kuhn berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Gut 2 Stunden musste sich BaFin-Chef Felix Hufeld dem Finanzausschuss des Bundestags stellen. Der Skandal sei da, doch am Ende wolle niemand Verantwortung übernehmen, bilanzierte danach Daniel Bayers von den Grünen.
Es gab viele Hinweise, Whistleblower, die sich gemeldet haben, Journalisten, die recherchiert haben, Hinweise aus dem Finanzmarkt an die Politik, an Verantwortungsträger in der Finanzaufsicht. Also deswegen, ich glaube, der Eindruck, dass jetzt viele sich als betrogenes Opfer fühlen, aber offenbar ihre Aufgabe, nämlich auch die Finanzaufsichtskontrolle wirklich zu machen, dem sind sie nicht nachgegangen.
BaFin-Chef Hufeld betonte Aussagen mehrerer Teilnehmer zufolge erneut, seine Behörde sei für das Wirecard-Kernunternehmen gar nicht zuständig gewesen. Die Einstufung von Wirecard als Finanzholding sei an der Europäischen Zentralbank gescheitert. Die BaFin sei deshalb laut Gesetz einzig für die Geldwäscheaufsicht bei der kleineren Banksparte von Wirecard verantwortlich gewesen. Über die eigentliche Wirecard AG hatte laut BaFin aufgrund des Standorts bei München die Bezirksregierung Niederbayern die Aufsicht. Die Bezirksregierung dort überprüft auch oberbayerische Finanzunternehmen auf Geldwäsche. Doch die Niederbayern dementieren, verantwortlich zu sein. Offensichtlich entging Wirecard als IT-Unternehmen der Aufsicht, obwohl es sich im Kern um ein Finanzunternehmen handelt. SPD-Obmann Lothar Binding:
Da hat man eine echte, wenn man so will, Aufsichtslücke, auch weil sich der Charakter der Wirecard AG natürlich von einem Technikunternehmen in Richtung Finanzdienstleister gewandelt hat. Ich glaube, diesen Wandel haben wir gesetzgeberisch noch nicht ordentlich reflektiert.
Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass sich das Mandat der BaFin verändern wird. Der linken Obmann Fabio De Masi:
Sicherlich ist auch der Gesetzgeber gefragt, was wir zum Beispiel am Mandat ändern müssen. Das wurde jetzt auch eingefordert von der BaFin, damit man in Zukunft eben nicht die Verantwortung dann zum Beispiel an die Bezirksregierung Niederbayern delegiert, die jetzt wiederum den Ball an die BaFin zurückspielt. Also das ist ja absurd bei einem Weltkonzern.
Und nicht nur das. Die Prozesse der Finanzaufsicht müssten grundsätzlich unter die Lupe, so der Tenor. Bereits am Montag hatten Justiz und Finanzministerium den Vertrag mit der privaten deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung DPR gekündigt. Die 15-köpfige DPR hatte einen einzigen Mitarbeiter zur Wirecard-Überprüfung abgestellt. Ihr Gutachten wäre laut BaFin notwendig gewesen, um die Behörde überhaupt zu eigenen Ermittlungen zu befähigen. Dass die stichprobenartige Bilanzprüfung ab 2022 nicht mehr privatwirtschaftlich, sondern in einer Behörde organisiert wird, gilt derzeit als wahrscheinlich. Und die BaFin? Die soll nun bis Mitte Juli vorlegen, wer wann was wusste. Gemeinsam mit dem Finanzministerium. FDP-Mann Florian Tonka:
Der Bundesfinanzminister ist der politisch Verantwortliche für den Geschäftsbereich der deutschen Finanzaufsicht. Und selbstverständlich sind alle Prozessschwächen auch im Verantwortungsbereich von Olaf Scholz.
Sollten diese Antworten unbefriedigend sein, könnte auch ein Wirecard-Untersuchungsausschuss eingesetzt werden.
Informationen von Johannes Kuhn über mögliche Folgen aus dem Wirecard-Skandal. Je länger die Corona-Pandemie dauert, desto schärfer wird das Bild von sozialen Unwuchten. Das zeigt die aktuelle Statistik. Zwar haben im Juni weniger Menschen ihren Job verloren als noch im Monat zuvor. Minijobber und Menschen mit ausländischem Pass aber sind überdurchschnittlich betroffen. Schlimmeres für den gesamten Arbeitsmarkt indes verhindert das Instrument der Kurzarbeit. Das zeigt sich auch in diesem Monat. Weitere Einzelheiten von Wolfram Welzer.
Detlef Scheele wirkte entspannt, als er ans Mikrofon im Presseraum der Bundesagentur für Arbeit trat. Er hatte auch Erfreuliches zu berichten, dass nämlich die Kurzarbeit den Arbeitsmarkt weiter stabilisiert und nicht nur das, dass auch die Zahl der Kurzarbeitenden bereits wieder leicht zurückgeht und jedenfalls nicht die anfangs gehandelte Zahl von 10 Millionen erreichen wird.
Wir sind jetzt bei 6,8 Millionen Kurzarbeitern. Da sieht man, das hat sich nicht voll realisiert. Das haben wir immer gesagt, dass diese Maximalzahl nicht eintreten wird. Das ist sie auch nicht. Und wir gehen davon aus, dass wir sozusagen den Peak mit der März-April-Zahl auch überstanden haben. Und jetzt sozusagen muss man gucken, wie es weitergeht.
Aktuelle Juni-Zahlen gibt es bei der Kurzarbeit allerdings aus verfahrenstechnischen Gründen noch nicht. Anders als bei der Mitte des Monats gemessenen Arbeitslosenzahl. Die lag bei 2.853.000, was nur 40.000 mehr sind als im Mai. Allerdings 637.000 mehr als vor einem Jahr.
Den Corona-Effekt, also wie viel sind zwischen April und Juni zusätzlich arbeitslos geworden, auf unterschiedliche Weise, beziffern wir auf 638.000 Menschen. Das ist schon eine sehr bemerkenswerte und auch sehr hohe Zahl im Vergleich zur Gesamtarbeitslosigkeit.
Bemerkenswert bei den Corona-Effekten auch, dass Menschen mit ausländischem Pass und Minijobber besonders betroffen sind. Eine genaue Prognose zur weiteren Entwicklung in den nächsten Monaten wollte Scheele nicht abgeben. Er korrigierte aber seine Vorhersage, die Zahl der Arbeitslosen werde bald 3 Millionen erreichen.
Wir gehen jetzt zurzeit davon aus, dass wir in diesem Sommer die 3 Millionen nicht überschreiten werden, sondern sie knapp von unten sehen. Aber es ist auch nur eine Symbolzahl, ehrlich gesagt. Im Winter muss man es dann sehen.
Dann, so hofft der Behördenchef, könne sich seine Bundesagentur wieder mit den Themen beschäftigen, die Anfang des Jahres als dringlich gegolten hatten.
Ich glaube, man muss daran erinnern, auch wenn wir mit Blick auf den Herbst und den Koalitionsausschuss und die Frage, wie machen wir mit Kurzarbeit weiter, daran erinnern, dass Menschen ja nicht nur zu Hause sitzen müssen, sondern sie auch qualifiziert werden können. Und das Thema Transformation gehört, glaube ich, wenn wir in das nächste Quartal gehen, verstärkt auf die Tagesordnung.
Die Digitalisierung der Arbeitswelt und der Umbau der Automobilindustrie sind solche Transformationstagesordnungspunkte. Scheele ließ dabei offen, ob er eine Verlängerung der vereinfachten Bedingungen für Kurzarbeit für sinnvoll hält. Sorgen, dass die gelockerten Regeln zu starkem Missbrauch einladen, habe er aber nicht. Und auch beim Ausbildungsmarkt wirkt Scheele optimistisch, obwohl man bei der Vermittlung von Lehrstellen 6 bis 8 Wochen verloren habe.
Und wir haben ehrlicherweise immer noch die Hoffnung, dass wir einen halbwegs ordentlichen Ausbildungsjahrgang hinlegen, der keine Generation Corona hinterlässt. Denn es engagieren sich zurzeit alle am Ausbildungsstellenmarkt. Und dann glauben wir schon, dass mit dem Stellenverhältnis 450.000 zu 400.000 wir es hinbekommen können, dass wir den Ausbildungsstellenmarkt ohne nachhaltige Verluste bewegen können.
Und der BA-Chef appellierte noch einmal an die Betriebe, sich Fachkräfte zu sichern, die man nach Corona weiterhin brauchen werde.
Wolfram Welzer über den Arbeitsmarktbericht und Appelle der Bundesagentur für Arbeit an Firmen, auch in diesem Jahr junge Menschen auszubilden. Darüber, dass die Jugendarbeitslosigkeit steigen könnte, macht sich auch die EU-Kommission so ihre Gedanken. Denn der Blick zurück auf die letzte Wirtschafts- und Finanzkrise zeigt, dass die jüngere Generation überproportional betroffen war. In manchen Ländern stieg die Quote der Jugendlichen und jungen Menschen ohne Arbeit auf über 50%. Um eine Wiederholung zu verhindern, will die EU-Kommission mit der sogenannten Jugendgarantie gegensteuern. Worum es geht, erklärt Peter Kapern.
Genaue Zahlen werden erst im Herbst vorliegen, aber die ersten Daten, die in Brüssel gesammelt worden sind, lassen Ungutes befürchten. Die Jugendarbeitslosigkeit in der EU wird, bedingt durch die Corona-Krise, steil ansteigen. Steiler als die allgemeine Arbeitslosenquote. Die ist jüngst auf 7% geklettert, wie Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis erläuterte. Die Jugendarbeitslosigkeit hingegen ist bereits jetzt auf 15% gestiegen.
Unemployment in general stands at around 7%, while youth unemployment has already risen to 15%.
Zahlen wie diese wecken Erinnerungen an die Zeit der Finanzkrise. Mit Blick auf die Betroffenen sprach man damals von einer verlorenen Generation. Und nun, so Sozialkommissar Nicolas Schmidt, bestehe das Risiko, dass wieder die junge Generation zum Opfer der Krise werde.
There is a risk that the young will be the victims also of this crisis. And that finally there will be a lost generation or lockdown generation. And they will be the losers of this crisis.
Am Ende, so der Kommissar, könnte es eine Lockdown-Generation geben, die der Verlierer der Krise sei. Denn schon jetzt ist klar, dass es einen, wie Experten sagen, eingefrorenen Arbeitsmarkt gebe, auf dem Berufseinsteiger sehr große Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden. Deshalb will die EU-Kommission ihr Instrumentarium aus der Finanzkrise wiederbeleben, die sogenannte Jugendgarantie. Jeder Jugendliche, der sich meldet, bekommt innerhalb von 4 Monaten einen Job, eine Ausbildung oder ein qualifizierendes Praktikum, so der Inhalt der Garantie.
It is not reheated soup.
Das sei keine wiederaufgewärmte Suppe, fügte EU-Kommissar Margarete Skinas hinzu, um prophylaktisch Zweiflern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn die Jugendgarantie hatte durchaus Kritik auf sich gezogen. Sie habe nur einen überschaubaren Erfolg gehabt, urteilte der EU-Rechnungshof, nachdem die Jugendgarantie nach der Finanzkrise von der EU-Kommission aus der Taufe gehoben worden war. Mit dem Geld aus Brüssel sei nur nationales Geld ersetzt worden, zusätzliche positive Ergebnisse am Arbeitsmarkt habe sie kaum gebracht. Die Kritik des Rechnungshofs habe man berücksichtigt und das Instrumentarium verändert, beteuerte Kommissar Schmidt, was die Kritiker aber nicht verstummen lässt. Wichtiger als Jugendliche mit Praktika und unqualifizierten Jobs zu versorgen, sei es, in ihre qualifizierte Ausbildung zu investieren, sagt der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber.
Viel wichtiger wären überbetriebliche Ausbildungszentren, wo wirklich Qualifikationen vermittelt werden. Am besten wäre es, die duale Ausbildung in ganz Europa einzuführen.
Ferbers Fraktionskollege Dennis Radke hingegen begrüßte die Initiative der EU-Kommission, zu der weitere Maßnahmen gehören, etwa Zuschüsse für kleine und mittlere Unternehmen, die Ausbildungsplätze anbieten, oder finanzielle Unterstützung für junge Menschen, die ein eigenes Unternehmen gründen wollen. Wie sehr die Jüngeren unter der aktuellen Krise litten, das werde oft vergessen, so Dennis Radke.
Peter Kapern berichtete aus Brüssel. Nicht nur in Aschheim, sondern auch unter anderem in Hannover hat es heute Razzien gegeben bei Volkswagen und Continental. Daran zeigt sich, wie lange die Aufarbeitung von Wirtschaftsskandalen tatsächlich dauern kann, denn es ging um Dieselgate. Einzelheiten von Wolfgang Kurz.
Durchsucht wurden Unternehmensstandorte in Hannover, Frankfurt am Main, Nürnberg und Regensburg. Auch bei Volkswagen haben die Ermittler Unterlagen beschlagnahmt. Der Verdacht, Ingenieure einer Conti-Tochter der 2007 übernommenen früheren Siemens VDO sollen im Auftrag von VW an der verbotenen Abschalttechnik für einen manipulierten Dieselmotor mitgearbeitet haben. Diese Technik sei bei 3 Millionen Autos eingebaut worden. Der Verdacht richtet sich insgesamt gegen 9 Beschuldigte, 7 Ingenieure und 2 Projektleiter. Ihnen werfen die hannoverschen Staatsanwälte unter anderem Beihilfe zum Betrug vor. Ermittelt wird unter anderem auch gegen 2 Geschäftsführer. Sie sollen ihre Aufsichtspflichten verletzt haben. Continental wollte sich mit einem Verweis auf das laufende Verfahren nicht äußern. Ein Sprecher erklärte aber, Conti habe an keinen Kunden Software zum Zweck der Manipulation von Abgastestwerten geliefert. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover-Eisenhower sagte, er habe erhebliche Zweifel, dass die Manipulationen bei Continental unerkannt geblieben seien.
Wolfgang Kurz aus Hannover, wo heute unter anderem Räume des Zulieferers Continental durchsucht wurden. Die Probleme der Autobranche gehen aber über den Dieselskandal weit hinaus. Hersteller und die ganze Lieferkette stecken in einem sehr tiefgreifenden Wandel rund um die Frage des Antriebs. Und jetzt kommen bekanntlich noch Absatzprobleme dazu. Nicht die richtige Zeit für eine Automesse, haben vor 2 Tagen das Komitee und der Stiftungsrat des Autosalons Genf entschieden und die Show für 2021 abgesagt. Das deutsche Pendant, die internationale Automobilausstellung IAA, lässt sich aber nicht beirren. Heute wurde das Konzept für den neuen Standort in München vorgestellt und dort soll sowieso in Zukunft alles ganz anders laufen als bei typischen Automessen. Was taugt es? Tobias Krone dazu.
Die Zeit der maskulinen Lenkradprotze in PS-starken Boliden ist vorbei. Auf dem Imagevideo für die kommende Münchner internationale Automobilausstellung sitzen mehrheitlich gut gelaunte Frauen am Steuer und auch U-Bahn und Flugtaxi sind zu sehen. Das Signal ist klar. Die IAA 2021 will Mobilität umfassender verstehen als bisher, so die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie VDA, Hildegard Müller. Zwar bleibe man auch am neuen Standort München hauptsächlich eine Autoshow.
Es geht aber auch darum, den Dialog zu führen über Mobilität und die Vernetzung der Mobilität der Zukunft. Und es geht darum, auch in einer Stadt wie München zu zeigen, wie kann dieses neue Miteinander funktionieren. Ich finde es extrem wichtig, dass unser Land aus dem Entweder-Oder bei der Mobilitätsdiskussion herauskommt.
Die IAA wird im kommenden Jahr nur noch eine anstatt zwei Wochen dauern und auch mit einem kleineren Messeanteil aufwarten. Die Firmen sollen an ihren Ständen nur noch ihre neuesten Innovationen präsentieren, aber nicht mehr ihre gesamte Modellpalette. Und nur noch der Fachwelt, VDA-Geschäftsführer Martin Körs.
München, der Summit, muss das Davos der Mobilität sein. Dort müssen die zusammenkommen, aus Industrie, aus Wissenschaft, aus Gesellschaft, die zur Zukunft der Mobilität was zu sagen haben.
Ellen Enkel, Branchenexpertin von der Uni Duisburg, findet dieses Vorbild eher verfehlt.
Davos ist eine sehr exklusive Veranstaltung, nur auf Einladung. Und hier würde ich mir wirklich wünschen, eine größere Öffnung zu haben, dass man auch innovative Anbieter neuer Mobilitätskonzepte zulässt.
Doch dass auch Start-ups auf dem traditionellen Treff von Auto- und Zulieferindustrie willkommen sind, begrüßt Ellen Enkel. Die Automobilindustrie müsse sich stärker zu Mobilitätsplattformen vernetzen, um an der Sharing-Economy mitzuverdienen. Die Öffentlichkeit, so das Konzept, soll die neuen Automodelle auf den Plätzen im Stadtzentrum besichtigen können. Eine eigens eingerichtete Fahrspur, die sogenannte Blue Lane, soll für Probefahrten zwischen Messe und Innenstadt bereitstehen. Auch Markus Söder erhofft sich Innovationsschübe. Der bayerische Ministerpräsident hat mit 15 Millionen Euro aus der Staatskasse mitgeholfen, die IAA nach München zu holen. Die Autoindustrie sei immer noch alternativlos für den deutschen Wohlstand und verdiene einen fairen Dialog.
Also demonstriere ich, schreie ich dagegen oder höre ich erst mal zu, um dann vielleicht eine Idee zu entwickeln.
QuerdenkerInnen, so der VDA, seien explizit auch willkommen. Michael Müller-Görnert, Querdenker vom Ökologischen Verkehrsclub VCD, horcht da auf.
Also wir haben bisher noch keine Anfrage bekommen, wir sind aber gerne bereit, da, je nachdem, um was es geht, uns einzubringen.
Der VCD setzt auf Fahrradverkehr und einen massiven Ausbau des ÖPNV. Doch um das zu diskutieren, brauche es keine Automesse.
Bei vielen Sachen braucht man ja keine Technik und die Konzepte liegen ja eigentlich schon seit Jahren auf dem Tisch. Nur sie müssen endlich umgesetzt werden. Und den Bock zum Gärtner zu machen, ist hier sicherlich denkbar die schlechteste Lösung.
Die Meinung von Michael Müller-Görnert vom Ökologischen Verkehrsclub VCD im Bericht von Tobias Krone. Heute übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft. Sie wird unter dem Eindruck der Corona-Pandemie und der folgenden Wirtschaftskrise stehen. Ein weiteres prominentes und noch dazu paneuropäisches Beispiel für diese Krise ist der Flugzeugbauer Airbus. Der hat jetzt angekündigt, 15.000 Stellen zu streichen, viele davon in Deutschland. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Die hat jetzt Mischa Erhardt für Sie.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier warnt davor, deutsche Standorte bei anstehenden Sanierungsplänen des Airbus-Konzerns zu benachteiligen. Bei der Umstrukturierung des Konzerns dürfe kein Land bevorzugt oder benachteiligt werden. Den Befürchtungen liegt zugrunde, dass Airbus angekündigt hat, bis zu 5.100 Arbeitsplätze hierzulande abbauen zu wollen. Hinzu kommen noch einmal 900 Stellen bei der Augsburger Tochter Premium Aerotech, die schon vorher auf der Streichliste standen.
Es haben alle dieselben Probleme. Es stehen immer noch viele Flugzeuge auf dem Boden. Ich würde mal sagen, die Erholung wird nur sehr langsam kommen und vor allen Dingen langsamer, als wir am Anfang der Corona-Krise noch dachten. Die ersten Flugzeuge kommen zurück, aber alle Fluggesellschaften kämpfen um die Liquidität, kämpfen um genug Kapital und sind nicht bereit, jetzt einen Haufen Geld für neue Flugzeuge auszugeben. Das wird sich nach hinten verschieben,
sagt Branchenanalyst Stefan Schöppner von der Commerzbank. Betroffen sein werden etwa alle Standorte in Norddeutschland. Das sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann. Doch auch an anderen Produktionsstandorten hierzulande und in anderen Ländern wie Großbritannien, Spanien und Frankreich sollen tausende Jobs wegfallen. In Frankreich sind es ebenfalls rund 5000 Stellen, die auf dem Spiel stehen. Frankreichs Regierung kritisiert den geplanten Stellenabbau. Der Konzern habe in seinen Planungen zu wenig die staatlichen Hilfsmaßnahmen berücksichtigt, sagte ein Vertreter des französischen Verkehrsministeriums im französischen Fernsehen. Er forderte Airbus auf, so wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlassen wie möglich. Hierzulande üben vor allem die Gewerkschaften Kritik an den Plänen. Insbesondere auch der Ankündigung, dass Airbus Beschäftigten kündigen will.
Es ist völlig unakzeptabel, Belegschaften jetzt wirklich zu bedrohen in Form von Arbeitsplatzabbau von 6000 Arbeitsplätzen und gleichzeitig für nächstes Jahr das Wort betriebsbedingte Kündigung in den Mund zu nehmen,
sagt IG Metall-Vorstand Jürgen Kerner.
Stellen Sie sich vor, wir würden die 24 Monate Kurzarbeit bekommen, die wir bei der Bundesregierung gerade einfordern, dann würde Airbus während diesen 24 Monaten kündigen wollen. Das ist aus unserer Sicht völlig inakzeptabel, vor allem, weil auch Airbus ein Unternehmen ist, das breit von der Politik mit unterstützt wird in Deutschland und in Frankreich.
Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaften werden sich nun mit der Konzernleitung zusammensetzen, um die Pläne zu verhandeln. Was sie unter anderem befürchten, ist, dass Airbus die Krise nutzt, um bereits seit langem in Schubladen schlummernde Sparpläne umzusetzen.
Weil ansonsten würde man ganz klar gegenüber der eigenen Belegschaft signalisieren, wir sind in einer unvorhergesehenen Notsituation. Wir werden alles tun, um die Arbeitsplätze zu halten. Wir erwarten aber auch Bereitschaft der Belegschaftsvertreter, dass das auch machbar ist. Dieses Signal fehlt mir.
Jürgen Kerner und seine Kolleginnen und Kollegen seien durchaus bereit, über kürzere Arbeitszeiten mit entsprechend weniger Gehalt und auch über andere Lösungen zu diskutieren und dem Management in dieser Richtung Zugeständnisse zu machen. Das mache aber nur dann Sinn, wenn das Ziel verfolgt würde, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten und von Kündigungen abzusehen.
Mischa Erhardt mit Reaktion auf den massiven Stellenabbau bei Airbus. Willkommen zum Tag an der Börse. Claudia Werle ist für uns in Frankfurt. Ja, welche Reaktionen kommen von den Anlegerinnen und Anlegern auf diesen Stellenabbau?
Gut, es ist ja schon angeklungen, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis sich die Lage wieder stabilisiert hat. Immerhin Aktien von Airbus, die können sich von ihrem Tagestief erholen, stehen jetzt 1,5% im Plus.
Razzien bei drei DAX-Konzernen gab es heute. Wie reagieren die Papiere von Conti, VW und Wirecard?
Gut, die Ursachen für die Untersuchungen sind sehr unterschiedlich. Die zum Teil sehr heftigen Kursschwankungen, die wir seit Tagen bei Wirecard sehen, die sind eher ein Zeichen dafür, dass die Papiere zu regelrechten Zockeraktien geworden sind. Die Aktien geben 15,5% nach. Das ist verhältnismäßig noch ein kleines Minus zu dem, was wir in den vergangenen Tagen gesehen haben. Bei den Aktien von VW und Continental den ganzen Tag im Minus, Continental minus 3%, VW-Aktien geben 1% nach.
Die Personalchefin von Adidas muss gehen. Was steckt dahinter?
Es heißt, die Britin habe im vergangenen Jahr bei einer Mitarbeiterversammlung der Adidas-Tochter Reebok Rassismus als Lärm abgetan, über den nur in Amerika diskutiert werde. Sie glaube nicht, dass Adidas ein Rassismusproblem habe. Die darauf erfolgte Entschuldigung bezeichneten Belegschaftsvertreter als unzureichend. Sie haben sich über die Personalchefin beschwert. Gut, im Unternehmen hat man nach dem Aufflammen der Rassismusdebatte in den USA damit begonnen, Maßnahmen in die Wege zu leiten, die dafür sorgen sollen, dass die Rechte von Schwarzen und von anderen Minderheiten im Unternehmen stärker berücksichtigt werden. So sollen beispielsweise künftig in den USA mindestens 30% aller Stellen bei Adidas mit Schwarzen oder mit aus Lateinamerika stammenden Menschen besetzt werden. Die Personalchefin sagt selbst, ja, sie bekenne sich zu dem Ziel, ein Unternehmen zu schaffen, das in noch größerem Ausmaß von Vielfalt, von Teilhabe und von Gleichbehandlung geprägt sei. Aber diesbezüglich gäbe es noch viel zu tun. Aktien von Adidas können sich vom Tagestief erholen, stehen jetzt 0,6% im Plus.
Schauen wir noch auf den DAX insgesamt, dessen Kurve heute im ersten Teil des Tages komplett flach gerade blieb. Was war los?
Ja, sieht wirklich aus ein bisschen wie moderne Kunst. Bis 12 Uhr mittags hat man auf der großen Anzeigetafel im Börsensaal einen geraden Strich gesehen. Dann ging es steil nach unten und erst dann kommen die zackigen Linien, die wir vom DAX-Verlauf normalerweise kennen. Der Grund, es gab technische Probleme im Xetra-Handelssystem. Eine fehlerhaft zugekaufte Software habe den Computerhandel lahmgelegt, heißt es zur Begründung. Aktuell funktioniert alles wieder. Der DAX 0,5% tiefer, fällt auf 12.200. 154 Punkte.
Und zum Schluss noch der Blick auf Euro, Gold und deutsche Staatsanleihen.
Der Euro wird mit einem Dollar 12,69 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von minus 0,49 auf minus 0,45% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet 1.763,89 Dollar.
Dankeschön, Claudia Werle, für den Börsenbericht aus Frankfurt. Wirtschaft und Gesellschaft ist damit vorbei. Gleich im Deutschlandfunk Kultur heute. Die KollegInnen sprechen über die Christo-Retrospektive im Centre Pompidou unter anderem. Danke für Ihr Interesse bis hierher, sagte Gahane. Schönen Abend noch und tschüss.